Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Grad raus, dem Outdoor-Podcast von Bergfreunden für Bergfreunde. Ich bin der Domi.
Und ich bin der Jörn, hallo. Wie immer sprechen wir auch in dieser Folge mit unseren Gästen über spannende Outdoor-Themen und Bergabenteuer und haben jede Menge interessante Geschichten für euch mit dabei.
Jawohl, heute wollen wir uns die beiden Laufsportarten Straßenlauf und Trailrunning etwas genauer ansehen. Was sind die Unterschiede? Was sind die Gemeinsamkeiten? Wie unterscheidet sich das Training und kann das eigene Training eventuell sogar durch die Kombination beider Laufsportarten profitieren? Um all das und auch noch mehr herauszufinden, dürfen wir heute gleich zwei Gäste bei uns begrüßen, den Luca und den Pepsi. Luca vertritt die Fraktion Straßenlauf und Pepsi ist in unserer heutigen Folge die Stimme für alle die, die das Traillaufen lieben.
Genau. Hallo Luca, hallo Pepsi, schön, dass ihr da seid.
Hi.
Hello.
Hi, auch von mir nochmal hallo. Luca, Pepsi, könnt ihr euch vielleicht einmal so nacheinander den HörerInnen vorstellen, was ihr so macht, wer ihr seid, wie ihr tickt? Ein paar kurzen Worten.
Gerne. Hi, ich bin der Luca. Ich bin mittlerweile 30 Jahre alt. Ich bin Producer bei einer Produktionsfirma für Film und Foto. Und ich laufe jetzt regelmäßig seit gut einem Jahr.
Hi, ich bin der Pepsi und ich bin bei den Bergfreunden im Marketing tätig und laufe eigentlich schon, keine Ahnung, seit ich 2 Jahre alt bin, mit natürlich ein paar Unterbrechungen und bin jetzt letztendlich hier als Trailrunner da.
Schön, ja cool. Die Grundsatzfrage zu Anfang, wieso habt ihr auf dem Laufen begonnen? Also gab es eine spezielle Motivation? Habt ihr Bekannte, die euch dazu gebracht haben oder wie ist eure Geschichte, die euch zum Laufen gebracht hat? Wie ihr wollt, Pepsi oder Luca zuerst?
Also bei mir war es tatsächlich so, wir hatten so ein Vorgespräch schon mal zum Thema Alter. Ich habe vorher Fußball gespielt tatsächlich, fast 20 Jahre lang. Und man hatte dann irgendwann keine Lust mehr, sich am Wochenende einfach auf die Füße hauen zu lassen. Und dann war die Frage, okay, was mache ich stattdessen? Meine bessere Hälfte ist dann tatsächlich zu dem Zeitpunkt schon sehr viel gelaufen. Und dadurch bin ich dann so da reingerutscht, dass ich wirklich angefangen habe, regelmäßig zu laufen. Ja, und das hat dann irgendwie so eine Leidenschaft entfacht und seitdem ist es regelmäßig, sehr, sehr regelmäßig und auch in Bezug auf Wettkampf.
Seit wie vielen Jahren läufst du dann jetzt schon?
Also so wirklich regelmäßig ist es jetzt genau ein Jahr. Also ich habe ziemlich vor März letztes Jahr angefangen, habe jetzt seitdem auch einen Halbmarathon bestritten und jetzt folgt dieses Jahr nochmal ein Halbmarathon und halt Ende des Jahres dann ein großer Marathon. Schauen wir mal.
Okay. Wo startest du?
Valencia.
Oh, schön. Ja, gute Wahl. Pepsi, wie bist du zum Traillaufen gekommen?
Also ganz anfänglich war es so, dass ich als, glaube Zweijähriger das erste Bild mit der Startnummer von mir gefunden habe. Ich habe nochmal ein bisschen recherchiert. Mein Papa war quasi semi-professioneller Läufer bis zum Marathon hoch. Und aus logistischen Gründen wurde ich da, glaube ich, einfach nur mitgeschickt, sobald ich laufen konnte. Das heißt, ich habe ganz früh so kleine Stadtläufe und so mitgemacht und dann aber auch natürlich zum Ballsport abgedriftet und dann in dem Rahmen aber auch verschiedene Spielarten vom Laufen, also so Hindernisläufe, 24-Stunden-Läufe und so gemacht, Orientierungsläufe. Und irgendwie kam dann der Bergsport dazu und die logische Konsequenz zwischen Wandern und Joggen war für mich dann eigentlich Traillaufen. Und da bin ich jetzt eigentlich hängen geblieben, so in der Form.
Okay, und ihr seid ja heute beide so Vertreter für eine Sparte oder für die andere. Was macht jetzt, Luca, für dich das Straßenlaufen besonders aus? Also was macht dir da die große Freude, dass du auch den Fußball den Rücken gekehrt hast und jetzt rein mehr oder weniger dich aufs Straßenlaufen konzentrierst?
Also für mich macht es vor allem die Flexibilität aus. Ich habe halt die Möglichkeit, tatsächlich einfach nach der Arbeit einfach mir meinen Ausgleich wieder zu schaffen. Und das egal, wo ich bin. Also sprich auch, wenn ich irgendwie mit der Produktion irgendwie unterwegs bin, im Ausland oder wo auch immer, habe ich halt immer die Möglichkeit, mir meine Laufschuhe anzuziehen und kann halt überall laufen gehen. Und klar muss man dazu sagen, ich bin im Trail jetzt nicht ganz abgeneigt, habe es aber jetzt noch nicht so vermehrt gemacht. Und Roadrunning ist halt einfach auch für mich einfach so ein Thema. Ich bin so ein kleiner Geschwindigkeitsfan und da hat man halt einfach, kann man auch schön Geschwindigkeit dann aufbauen.
Also schon auch die Leistung und die eigene Grenzerfahrung, sagen wir es mal so, wenn es um Auspowern geht.
Ja. Genau so ist es.
Und Pepsi, als Vertreter der anderen Disziplin, was reizt dich so am Trail laufen? Was ist so das, wo du sagst, dann gehe ich lieber auf den Trail, anstatt mich flach auf der Straße auszupowern?
Also zum einen ist so, dass ich ja jetzt in der Schwarzwald gezogen bin und da ist relativ schwer, flache Straßen zu finden. Das heißt, Höhenmeter hast du eh immer dabei und man ist wirklich ruckzuck auch weit weg von dem Alltag oder so. Also natürlich sieht man beim Trailrunning vor Augen immer irgendwelche wilden Krate, die überflogen werden. Aber im Prinzip ist ja auch irgendein Wurzeltrail oder irgendwo mal querfeldein oder so. Und es reizt mich eigentlich schon, weil es eben kurioserweise genau das Gegenteil von dem, was Luca meint, nicht so berechenbar und nicht so flexibel ist, weil man halt doch viel reagieren muss auf das, was man vorfindet. Vor allem, wenn man jetzt vielleicht in einem Urlaubsgebiet ist, wo man die Strecke noch nicht so oder so kennt. Man ist einfach ein bisschen mehr gezwungen, sich mit dem, was um einen rum passiert, auseinanderzusetzen. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Sei es jetzt irgendwie eine kleine Stundenrunde oder man nimmt wirklich den ganzen Tag einen Berg alleine in die Hand. Das finde ich eigentlich das Spannende daran.
Also liegt bei dir auch das Hauptaugenmerk ist nicht unbedingt auf persönliche Bestleistung, sondern auf dieses, wie du schon sagtest, du hast zu laufen und wandern irgendwie kombiniert. Also so ein Sport, aber trotzdem irgendwie auch noch der Natur erkunden, erfahren oder ja.
Also tatsächlich, ich glaube, da sind wir alle vier ähnlich. Ich glaube, wir sind noch nie einen Kilometer gelaufen, gerannt, gefahren, ohne zu wissen, was die Pace war. Und natürlich rückt es in einem Gelände, das vielleicht ein bisschen technisch anspruchsvoller ist, in den Hintergrund. Und ich würde gern sagen, dass ich nur zur geistigen Zerstreuung und zum Naturerlebnis draußen bin. Aber ein bisschen schwingt es natürlich schon mit. Also allein bei der Routenplanung muss man ja gucken, wie lange brauche ich ungefähr für die Strecke, was ist angegeben, was traue ich mir zu. Aber so zum Vergleich, keine Ahnung, in einem Wettkampf hatte ich einen Kilometer, der irgendwie 4:30 war, aber auch einen mit 46 Minuten. Und beide waren mindestens gleich anstrengend. Also von dem her, man hat es schon so ein bisschen im Blick. Und wenn man die Strecke kennt oder den Wettkampf zum zweiten Mal macht, also ich zumindest kriege da diesen Ehrgeiz nicht raus und freue mich auch, wenn ich eins schneller bin. Aber es ist jetzt nicht das Erste, dass ich jetzt losgehe und sage, scheiße, meine Pace ist runtergefallen, weil...
Ja, okay.
Na, du hast ja jetzt schon gesagt, so ein bisschen Gelände ist ja Herausforderung beim Traillaufen natürlich. Luca, was würdest du sagen, sind so auf der Straße, sag ich mal, die Herausforderungen, die einen da so ein bisschen erwarten? Worauf stellst du dich ein, wenn du laufen gehst?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach zu schauen, dass man einfach nicht überfahren wird. Das ist tatsächlich in der Stadt dann doch mal
der eine oder andere Punkt.
Also es kam yes, die eine oder andere Situation schon mal knapp, wo ein Auto aus der Einfahrt rausfährt und nicht schaut. Die Herausforderung ist eigentlich tatsächlich, oder die größte Herausforderung ist eigentlich der innere Schweinehund. Einfach zu sagen, okay, Schuhe an und raus, egal bei welchem Wetter. Das ist, glaube ich, somit die größte Herausforderung. Aber wenn man es dann wirklich einfach mal auch geschafft hat, rauszugehen und auch anzulaufen und vielleicht auch mal einen Tag hat, wo man merkt, okay, läuft nicht so, sich davon nicht beirren lassen, sondern einfach weiterzumachen und dann einem selbst zu sagen, okay, die Pace ist dann egal, Hauptsache man läuft halt trotzdem. Ansonsten lässt sich's ja echt auch immer schön verbinden, also auch im Sinne von, wenn man irgendwo mal woanders ist, einen Sightseeing-Run zu machen oder wirklich da auch die Gegend zu erkunden, auch in seiner eigenen Hometown einfach mal neue Wege zu ergründen, die man vorher vielleicht noch nicht kannte, ist schon immer fein und die größte Herausforderung ist eigentlich echt nur innere Schweinehund, zumindest bei mir.
Ich glaube, das trifft es eigentlich auch ganz gut, weil ich meine, auf dem Trail hast du halt immer so dieses Ding, ich gehe jetzt auf den Trail, hab Natur und so, also hast eigentlich ja immer was, aber wenn dann der Trainingsplan sagt, so, heute musst du dein Intervalltraining machen oder deine Kilometer abspulen, auch wenn es vielleicht die Strecke ist, die man schon 20 Mal gelaufen ist, dann ist es der Schweinehund, mit dem man sich auseinandersetzen muss, guter Punkt, ja.
Ja, ich finde auch, so geht mir das auch, also ich laufe weniger, fahre mehr Fahrrad und bin ein bisschen zeitlich eingeschränkt wegen kleinen Kind und so, aber beim Laufen ist bei mir auch immer so, ich verbinde das jetzt, ich tue jetzt immer pendeln in die Arbeit. Da kann ich nicht Nein sagen, ich muss in die Arbeit, Jog pendel ich in die Arbeit. Ja. Beim Trail laufen, also ich persönlich mache das weniger, ich würde eher sagen, ich laufe Waldwege. Pepsi, wie ist da, also was sind da, natürlich kommt es auf die Streckenwahl an, aber was würdest du sagen, sind so generell die Schwierigkeiten, die man da so bewältigen muss, neben dem inneren Schweinehund, den man auch da natürlich ablegen muss, ja.
Kommt natürlich immer auf die Intensität drauf an. Also wenn man jetzt in seinem normalen Heimwald oder Heimgelände unterwegs ist, würde ich das eigentlich ähnlich sehen. Aber wenn es dann darum geht, ich bin mal wirklich länger unterwegs, also länger heißt bei mir irgendwie so alles über 4-5 Stunden, dann kommt schon auch drauf an, dass man ein bisschen vorausschauend plant. So hochtrabend das klingt, aber wenn man jetzt auch ein paar Höhenmeter macht, ist ruckzuck mal ein paar Grad kälter. Oder wettermäßig oder man kommt doch in die Dunkelheit oder so. Das heißt, manche finden das sehr cool, manche eher nicht. Ich stehe total drauf, es ist so ein bisschen so eine Materialschlacht. Also wenn man dann sich irgendwie einen langen Tag vornimmt oder eine längere Strecke oder so, dann packt man so ein bisschen seinen Rucksack, bereitet sich auf alles vor. Man ist nicht unbedingt immer wirklich in der Nähe von irgendeiner Infrastruktur. Je nachdem, wie technisch man unterwegs ist, kann es halt sein, dass man auch mal ein bisschen eine Zeit überbrücken muss oder sich irgendwo unterstellen muss. Oder es gab auch schon Stellen, wo ich dann dachte, wenn ich mir hier jetzt irgendwie ganz dumpf nur einen Fuß verknackst oder mir irgendwo hängen bleibe und eine Blutung stillen muss, dann dauert es erstmal eine Weile, bis mir jemand helfen kann. Also ist natürlich jetzt nicht der Alltag, also irgendwie Dienstagabends im Wald setze mich jetzt keiner Gefahr aus, aber es ist schon so das Bewusstsein für die Umgebung und für die Strecke, die man da macht, die man da schon irgendwie so im Hinterkopf haben sollte. Also die Regeln, die eigentlich für so Bergtouren gelten, mit wenn es jetzt länger und wilder wird, also ich melde mich eigentlich immer an und ab und sag ungefähr, wo ich entlang gehe oder wenn irgendwelche Hütten auf dem Weg liegen, wo man kurz sich aufhält und das Wetter unstet ist, dann trägt man sich da auch kurz ein oder sagt Bescheid, hey, ich laufe den und den Weg. Aber wie gesagt, das ist wirklich eher, wenn es dann mal im Urlaub, wenn es einen speziellen Trailrunning-Urlaub gibt oder sich das da einbinden lässt, ist das eher ein Thema.
Mhm. Also auch ausrüstungstechnisch würdest du sagen, also man denkt ja, okay, laufen, ich brauche Schuhe und vielleicht irgendeine Uhr oder ja oder Handy reicht ja auch schon zum Stoppen, ein paar Klamotten. Kann Lukas sich gerne noch einklicken, wenn er denkt, man braucht noch mehr. Aber beim Traillauf würdest du sagen, jetzt ums Haus rum ist es ähnlich, nur dass die Schuhe vielleicht Profil haben, aber wenn es dann größer wird, kommt halt dann vieles mit dabei, was sonst auch halt bei Bergtouren dazu gehört, mit Rucksack und Klamotten. Stöcke.
Ja, genau. Genau, also das ist so das. Es gibt sicher auch die Hardliner, die halt wirklich nur irgendwie mit der Splitshort und dem Stirnband losziehen. Aber gerade wenn man jetzt ein bisschen länger unterwegs ist, das ist wahrscheinlich auf der Straße nicht arg viel anders. Luca, bei dir, wenn du irgendwelche längere Tempoeinheiten hast, dann schadet irgendwie ein kleiner Snack oder ein Trink auch nicht. Und dadurch, dass man halt oft unterwegs ist, kann es auch sein, dass man sich überlegen muss, kann ich mein Wasser irgendwo nachfüllen oder nehme ich wirklich für den längeren Ausflug mal 3 Liter mit oder so. Genau.
Ja, es ist ja tatsächlich so, dass das Ganze auf die Distanz ankommt. Also beim Roadrunning ist es ja tatsächlich dann doch recht berechenbar. Und wenn du wirklich in der Stadt auch unterwegs bist, hast du irgendwie zumindest immer die Möglichkeit, mal irgendwie deine Flasche aufzufüllen. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich bin irgendwie nur 21 Kilometer oder sowas unterwegs oder mache am Sonntag meinen Longrun, dann ist das in einer Short, in einem T-Shirt und in Schuhe an. Mehr brauche ich dazu nicht. Wenn ich dann weiß, okay, es geht dann über diese Distanz hinaus, dann fängt man natürlich an zu überlegen, okay, wann nehme ich Nahrung zu mir, wann bin ich natürlich auch irgendwie unterzuckert und muss mir dann irgendwie was zuführen. Und dementsprechend plant man natürlich dann schon ein bisschen anders, wo man sagt, okay, dann packe ich mir irgendwie noch so ein Powerbar irgendwo in die Short mit rein und dann ist gut. Ne?
Wie viel Paar Laufschuhe hast du zu Hause, Luca?
Puh, da müsste ich jetzt tatsächlich anfangen zu zählen. Nach einem Jahr schon, aber das ging schon tatsächlich auch mit den Fußballschuhen los, weil da hast du ja natürlich auch Laufeinheiten. Da sind Laufschuhe natürlich ganz, ganz wichtig. Irgendwann jetzt wurden es dann auch die ersten Carbon-Treter. Also ich müsste jetzt bestimmt schon bei, ja, zu 10, 12 Laufschuhen müssten es schon sein.
Ja, da sind wir nämlich, sehr gut.
Genau, und dann ist es natürlich auch immer die Sache von brauchen oder wollen. Ich meine, man sagt ja so ganz grob, dass man den Schuh 24 Stunden liegen lassen soll, nachdem er ihn gelaufen ist, damit sich einfach auch dieser Schaumstoff wieder regeneriert und auch wieder voll einsatzfähig ist. Und dadurch, dass man ja mittlerweile auch jeden Tag läuft, braucht man auch einfach mal so eine Schuhroutine, sage ich da mal gern dazu.
Ja. Ist es bei dir ähnlich, Pepsi?
Ja. Lacht schon.
Tatsächlich laufe ich nicht jeden Tag, habe es mir aber trotzdem irgendwie hinargumentiert, dass ich ein paar zur Auswahl habe. Also ich habe natürlich einen, der so für nass und kalt ist, der hat dementsprechend ein bisschen tieferes Profil, ist ein bisschen wasserdichter und hat eine Gamasche nach oben. Dann gibt's, ich weiß nicht, so was hieß es früher mal, einen schnellen und einen langsamen Schuh. Also ich habe einen so ein Schiff, der halt maximal gedämpft ist, der halt den ganzen Tag mitkommen kann. Und wenn es doch mal irgendwie die schnellen 8, 9 Kilometer daheim werden sollen, dann gibt's da schon auch was Direkteres mit einer härteren Zwischensohle, weniger Profil, wenn es nicht ganz so technisch wird. Aber tatsächlich ist die Schuhauswahl oft auch durch die Streckenwahl vordefiniert sozusagen. Im Idealfall kennt man da seine Schuhe und dadurch, dass man auch tendenziell ein bisschen länger unterwegs ist und nicht so viele gleichmäßige Schritte macht, sind die Anforderungen an das Material da schon auch nochmal ein bisschen anders. Also allein schon bergauf, bergab oder jeder, der schon mal unterschiedliche Untergründe getestet hat, weiß, dass es einen Unterschied macht, ob ich auf Geröll, auf Wurzeln, auf, keine Ahnung, vielleicht im Schneefeld unterwegs bin. Und dementsprechend versuche ich einfach im Vorfeld so viele Informationen wie möglich zu sammeln über die Strecke, über die Wegbeschaffenheit und dann den schönsten Schuh auszuwählen dafür, der am besten passt.
Du hast es gerade schon angesprochen mit, man macht mal kleinere Schritte, es verändert sich, der Untergrund und so weiter. Thema Lauftechnik. Ist die, würdet ihr sagen, unterscheidet die sich essentiell zwischen Traillauf und Straßenlauf?
Da kann ich erstmal was ganz Empirisches aus der Erfahrung sagen. Also ich habe verschiedene Marathons auf der Straße gemacht und auch auf dem Trail so und so wirklich so mit Höhenmetern und so. Und was mir da ganz arg aufgefallen ist, auf der Straße haben wir am nächsten Tag richtig die Gräten wehgetan. Also schon ein bisschen Muskelkater auch, aber einfach so ein eine mechanische Ermüdung war da. Und dadurch, dass ich bei den Trailläufen über die Distanz einfach viele Wechsel allein hoch, runter oder auch wenn es technischer wird, mache ich einfach so kleine Trippelschritte. Ich würde auch gern sagen, dass ich hoch zu ist auch alles Rennen, aber da geht man auch gern mal. Und bergab, je nachdem, wie nass es ist, dann wird es auch eher so ein kurzschwungartiges Skifahren im Matsch oder so. Das heißt, die Lauftechnik ist insofern unterschiedlich, dass sich die Schritte einfach nicht so sehr gleichen wie auf einem Rundkurs mit einer vorgegebenen Steigung. Das ist meine Erfahrung. Einfach allein schon, weil die Untergründe sich auch abwechseln.
Gut, und ich sag mal, muss man ja trotzdem auf der Straße, sage ich mal, ein bisschen drauf achten. Also das Thema Lauftechnik ist ja beim Straßenlauf schon auch ein großes. Luca, war das für dich auch irgendwie ein Ding, als du angefangen hast, dass du geguckt hast, okay, wie ist eigentlich meine Lauftechnik und gibt's da was zu optimieren?
Ich hatte da tatsächlich am Anfang kommend durchs Fußball doch schon irgendwie auch hin und wieder meine Lauf-ABC, ein Lauftraining. Mhm. Daher wusste man so grob, wie man läuft. Und als ich dann jetzt dann zum Roadrunning gekommen bin, war das dann doch tatsächlich nochmal ein anderes Art von Laufen. Also du hast ja tatsächlich dann wirklich Leute, die über die Ferse abrollen, du hast Leute, über den Mittelfuß abrollen, du hast Leute, die tatsächlich über den Vorfuß abrollen. Und bei mir ist es gerade so ein Zwischending zwischen Mittelfuß und Vorfuß. Und das bedient natürlich auch dann ein bisschen Geschwindigkeit. Und man merkt halt auch extrem, umso niedriger die Pace ist, desto mehr laufe ich dann auch auf dem Vorfuß. Und so höher dann die Pace ist, umso mehr laufe ich dann auch auf der Ferse. Was ja auch ganz normal ist. Und da auch nochmal die Brücke zu schlagen zu dem Equipment, das richtet sich ja dann auch dementsprechend aus, welchen Schuh ich benutze. Ne? Ja. Ich weiß, ich laufe jetzt irgendwie, ich mache jetzt einen Lauf mit Pace von 4,30 oder sogar noch schneller. Dann hole ich mir einen Carbon-Treter, wo ich weiß, okay, da ist auch schon die Sohle so geformt, dass ich wirklich nur auf Mittelfuß, Vorfuß aufkomme. Oder mache ich meinen ganz entspannten 6 Minuten Longrun am Sonntag, dann nehme ich mir einen Schritt, der schön im Fersenbereich halt gedämpft ist. Ne?
Ja, das war bei mir, also ich, vor 6, 7 Jahren angefangen mit Laufen, da war ich Fersenläufer und irgendwann war ich über 4,30 und wurde immer schneller und habe gemerkt, ey, das geht gar nicht über die Ferse. Habe dann geswitcht aber irgendwie so 3 Wochen vorm 10-Kilometer-Lauf habe ich geswitcht und ich habe es fast nicht finishen können, weil ich bin nur Vorfuß gelaufen und meine Waden sind explodiert. Ja, also das hat dann wirklich bei mir auch, das muss man auch bedenken, also es braucht eine Lauftechnik umstellen. Also bei mir war das 3, 4 Monate, bis ich dann wirklich Vorfuß laufen konnte. Ja. Also ja, das ist schon ein Unterschied, das stimmt, je nachdem, wie schnell man läuft.
Ja, das ist eine absolut andere Belastung. Ne? Also gerade über Vorfuß, da zwickt dann die Wade schon mal gern.
Ja, beim Fußball vielleicht weniger als bei einem, der nicht Fußball gespielt hat. Ja.
Wenn die Wade ausgeprägt ist, ja.
So ähnlich ist tatsächlich, wenn im Trailrunning die Höhenmeter dazukommen oder wenn man aus Versehen mal Bergintervalle oder so läuft, da sind die Schritte ja auch unterschiedlich groß oder man hat fast schon eine Art Step-Up, hat einfach ein bisschen mehr Bewegung über den Oberschenkel, über den Po. Das ist was mir am Anfang tatsächlich auch aufgefallen ist, wenn du dann irgendwie die Höhenmeter gelaufen bist und am nächsten Tag einfach auch eine andere Art von schweren Beinen hast, die wirklich sich nach Muskelkater anfühlen und nicht irgendwie so nach so einer Ermüdung einfach. Das war das. Und was auch noch dazu kommt, man hat so ein bisschen die Möglichkeit, wenn man eine saubere Stocktechnik hat, das ganz gut zu shiften. Also wenn man jetzt zum Beispiel berghoch merkt, aus den Beinen kommt nichts mehr, kann man Gewinn bringen, die Arme einbringen und so. Das ist, glaube ich, was, wo man als Roadrunner einfach nicht drauf zurückgreifen kann, weil es das Gelände auch nicht hergibt. Aber so Stöcke unterwegs helfen schon auch nochmal die komplette Lauftechnik anzupassen auf das, was da um einen rum passiert, sei es irgendwie zur Balance oder wirklich zum Vortrieb oder bergab, wenn es wirklich steil und rutschig ist, auch mal wirklich zur Sicherheit einfach abstützen. Also schon auch nochmal ein Unterschied, der, glaube ich, da nochmal Erwähnung finden sollte.
Ja. Wobei man auch beim Laufen, ich habe das mal in einem anderen Podcast mal gehört, es war so ein Lauftechniktrainer und der meinte, wenn man so lange, also Marathon läuft, der hat das mal gemacht, der ist eine hohe Pace gelaufen und zwischendrin gegangen. Und hat dieselbe Geschwindigkeit geschafft, wie wenn er eine Durchschnittspace, die er sonst halten könnte. Also man kann auch da switchen auf der Straße oder halt mal ein bisschen auf die Ferse, wenn man merkt, okay, ich bin echt platt, ich laufe jetzt mal 2 Kilometer, wieder ein bisschen mehr Fersenlauf während einem Marathon oder so. Das kann auch ein bisschen helfen, die Belastung zu.
Ja, ich glaube, das kann man ganz gut auf einem Marathon anwenden, wenn man einfach sagt, okay, ich habe eine Zielzeit, die ich einfach schaffen möchte und weiß, gut, ich bin vielleicht ein schneller Läufer, aber brauche dann zwischendrin meine Pausen, dass man sich einfach so einen Marathonplan macht. Ja. Ich laufe irgendwie 4:30 und dann mache ich auf 5 Minuten, regeneriere ich mich.
Ja. Und dann wechselst du die Carbon-Schuhe oder wie machst du das dann?
Genau so ist das. Ja.
Das wäre doch noch was. So eine Carbon-Einlage, die man zwischendurch reinmachen kann oder was?
Ja, richtig.
Gibt es tatsächlich von einem Hersteller in den Staaten.
Das ist, haben wir es doch schon.
Ja, schauen wir mal, wo wir da sowieso noch hinkommen mit Ausrüstung. Das, weil Schuhe werden sowieso immer schneller, immer besser. Das ist ja Wahnsinn.
Definitiv. Stichpunkt schneller und besser. Kommen wir mal zum Training. Ich glaube, es unterscheidet sich ja im Grunde schon so ein bisschen. Klar, so manche Sachen wie Intervalle oder so, das wird sich finden in beiden Trainingsplänen. Aber Pepsi, wie trainierst du, wenn du dich auf einen Trailmarathon vorbereitest? Einfach in die Berge und gib ihm oder schau ein bisschen mit Struktur?
Ich wünschte, ich würde logistisch so nah wohnen, dass ich irgendwie einfach kurz vor einer Trainingseinheit in den Bergen bin. Aber tatsächlich versuche ich den Großteil meiner Läufe, wenn es auf irgendwie was Längeres zugeht, einfach im Grundlagenausdauerbereich zu absolvieren. Da sinkt dann auch die Schwelle zum Training, weil du wirklich einfach tendenziell langsamer unterwegs bist, als du es gerne würdest. Und da einfach Kilometer sammeln, Stunden sammeln. Ich versuche dann auch rauszufinden, was auf mich zukommt in dem Lauf und dementsprechend einfach die Kraft zu trainieren. Also ich habe einfach gemerkt, dass ich bin von der Dichte her relativ hoch. Das heißt, ich bin relativ schwer für so einen Bergläufer eigentlich. Das heißt, ich merke einfach, dass ich tendenziell ein bisschen mehr Saft brauche berghoch. Und da gibt's von diesem Kilian Jornet, der wahrscheinlich einigen Begriff ist, der hat den Spruch geprägt, er macht kein Krafttraining. Und wenn man sich aber seine Trainingspläne anschaut, dann macht er so Schrittsprünge bergauf oder beidbeinige Sprünge bergauf. Also das sind dann schon so Sachen, die ich versuche, damit reinzunehmen. Hier ist natürlich wieder Segen und Fluch. Also ich möchte nochmal betonen, dass ich jetzt nicht irgendwie im Leistungsbereich bin und sag, alles außer Podium ist Niederlage oder so. Das heißt, im Normalfall ist es so, dass ich jetzt mir um die Cut-Off-Zeiten keine Sorgen machen muss und ich auch irgendwie mir im Klaren bin, dass ich dann nicht auf Sieg mitlaufe oder mitfahre. Aber wenn ich merke, ich habe irgendeine Schwäche oder der Lauf, der schüttert mich irgendwie einfach vom Profil ein, das heißt, es geht erstmal die erste Rennhälfte nur nach oben, dann gucke ich natürlich, dass ich da ein bisschen Kraft aufbaue im Training selber, das so ein bisschen versucht durch Intervalle zu sammeln oder so. Aber dadurch, dass es eben nicht so berechenbar ist, also ich kann nicht sagen, okay, meine Renntaktik ist, die ersten 10 laufe ich in 45 und dann wird es schon gut gehen. Es kann sein, dass ich die ersten 2 in 45 laufe, weil es an dem Tag einfach nochmal 10 Liter mehr regnet als vorhergesagt oder so. Von dem her versuche ich einfach Zeit auf Beinen zu sammeln und ein bisschen Kraft aufzubauen, was die Beine angeht.
Trainierst du auch, sag ich mal, so ein bisschen die Ausgesetztheit, sag ich mal? Wie soll ich es am besten ausdrücken? Also ich meine, am Berg oder bei so einem Traillauf kann es ja schon mal passieren, dass man im Gelände unterwegs ist, wo es eben ausgesetzt ist, wo es aber ein bisschen technischer wird. Wie fängst du sowas ab im Zweifel?
Also da habe ich tatsächlich Glück, weil ich auch aus dem Klettern und Alpinklettern komme. Das heißt, ich bin es auch irgendwie gewohnt, auf ganz kleinen Schuhen an einem Schnürsenkel in der Wand zu hängen. Baue tatsächlich, wenn es sich ergibt, wenn ich jetzt irgendwie im Allgäu unterwegs bin oder auch mal im Zugspitzgebiet, gerne so ein Klettersteig mit ein. Und habe da einfach, weiß nicht, ob es Glück ist oder ob das eine Erfahrung ist, gar keine Probleme damit. Was natürlich wichtig ist, da kommt wieder so das Kraftthema rein. Ich gucke einfach, wenn ich weiß, dass solche Stellen kommen, die tendenziell irgendwie, keine Ahnung, gratig sind, oder es gibt ja auch so die Rubrik Skyrunning, die wirklich sehr felsig und immer mit 4 Kontaktpunkten sind, dann gucke ich einfach, dass ich bis dahin nicht voll im Limit drin bin, sondern dass ich da noch ein bisschen Kraft habe. Und das ist so meine Herangehensweise, einfach zu gucken, dass ich koordinativ und auch muskulär noch einigermaßen imstande bin, das zu machen, was ich in dem Gelände auch machen will. Alternativ würde ich da einfach übers Tempo drosseln. Also im Training selber gucken, kann ich da übers Tempo drosseln, gucken, welcher Schuh passt gut. Also viele haben zum Beispiel so dick gefederte Schuhe, so mit einer dicken Dämpfung tendenziell gerne an. Die sind aber relativ schwammig, wenn es um Felskontakt geht, da fühlt man sich ein bisschen unsicher. Da würde ich einfach ausprobieren und gucken, was für dich funktioniert. Da gibt's auch keine Ideallösung, was jetzt Sinn macht oder alle machen so. Also auch wenn du die Top 3 vom UTMB oder so anschaust, der eine läuft quasi minimal, der andere hat irgendwie 4 cm Schuh unterm Fuß. Ich denke, da muss man einfach sich langsam annähern, wie bei vielem, glaube ich.
Straße, was trainiert man da?
Straße. Ja. Also ich befinde mich jetzt seit gestern tatsächlich in einer Halbmarathon-Vorbereitung. Deswegen kann ich da jetzt 1:1 berichten. Nee, tatsächlich, was der Pepsi auch eingangs angefangen hat, ist diese Grundlagenausdauer. Die ist einfach ganz wichtig und die muss man einfach aufbauen. Und ohne die geht einfach gar nichts. Und selbst wenn wir dann habe, dann den Bogen spannen zu hier Laufstil. Kein Laufstil wird effizient sein, wenn die Grundlagenausdauer vorher einfach nicht stimmt. Und da trainiert man halt auch einfach, das sind die langsamen Läufe, das sind die langen Läufe. Und dann hat man ein-, zweimal die Woche hat man halt irgendwie, hat man Intervalle drin und schaut, dass man darüber die Geschwindigkeit reinbekommt. Angefangen von Steigerungsläufe über 100 Meter oder dann wirklich wirkliche Sprints, also von Stopp auf Maximalgeschwindigkeit und daran die Geschwindigkeit herzubekommen. Und darüber hinaus schaue ich dann viel, dass ich noch im Fitnessstudio wirklich komplett Körperprogramm mache, dass man einfach auch diese Muskulatur, also dass muskulär der Körper so fit ist, um auch dann dementsprechend den Laufstil auch laufen zu können und auch über Distanz aus abfedern zu können.
Trainierst du im Studio dann, also ich komme halt vom Radsport, wenn ich ins Studio gehe, dann mache ich immer Maximalkrafttraining. keine Ahnung, maximal 6 Wiederholungen und viel Gewicht und so, weil man ja nicht schwer werden will sozusagen, jetzt mal überzogen gesagt, ja. Machst du dann auch, also machst du so ein einfach dieses klassische 3x12 Wiederholungen und Ganzkörpertraining oder was machst du dann dort?
Genau so ist es. Ich mache tatsächlich 3x15. Ich meine, also, ob es auf die 3 mehr oder weniger ankommt, ist es eigentlich sei es drum. Aber wirklich klassische Kraftausdauer tatsächlich. Ja. Und da halt dann auch stetig schauen, dass man vielleicht das Gewicht nach 2-3 Wochen einfach erhöht, wenn es sich einfach wieder zu leicht anfühlt, dass man da einfach wirklich Muskulatur auch aufbaut und gerade auch kleine Muskulatur in Bezug auf die Wirbelsäule, dass man da einfach wirklich keine Probleme hat, auch im Alter und schön lang auch ins hohe Alter laufen kann.
Ja, auch beim Laufen ist der Core sehr wichtig. Sonst kann ich das Bein nicht mehr heben nach 5 Kilometern, wenn du nicht fit bist. Ja.
Genauso ist es. Ich hatte damals, als ich angefangen hatte und Übersprungshandlung gemeint habe, ich melde mich jetzt sofort zu einem Halbmarathon an, absolut super schnell ins Übertraining gekommen. Und dann war es wirklich so 2-3 Monate, dass ich wirklich Probleme mit dem Hüftbeuger hatte. Und da war halt dann ganz viel Physiotherapie angesagt, da war ganz viel Dehnen angesagt und dann wirklich wieder langsam anfangen, weil es war wirklich so, naja, ich komme vom Fußball, was soll passieren? Die beste Grundlagenausdauer, die man haben kann und dann schön hier pacen ohne Ende. Ja, und dann musste man natürlich erstmal lernen, die langsamen Läufe sind es, die einen schneller machen und viel dehnen, viel Upper Body machen und dann wird es.
80-20. 80 Grundlage, 80-20. 20 intensiv.
Ja. Genau so ist es. Ja. Und es lässt sich ja tatsächlich auch sehr schön, weil du sagst, du fährst Fahrrad, lässt sich das ja auch super schön kombinieren. Ne? Also auch mal in die Fahrrad, mit dem Fahrrad in die Arbeit fährt und da ja schon ein bisschen Grundlagenausdauer trainiert. Ne? Also ich bin neben dem Laufen, fahre ich auch sehr, sehr gerne Fahrrad. Der Triathlon soll es irgendwann mal sein, das Schwimmen ist halt immer noch so ein Punkt. Das kennen aber, glaube ich, auch die meisten. Ja. Von dem her, aber das lässt sich ja sehr, sehr schön kombinieren. Laufen, Fahrradfahren und Schwimmen ist ja tatsächlich auch sehr ausdauerlastig. Ne?
Ist vor allen Dingen ein sehr schönes Alternativtraining zum Fahrradfahren und Laufen. Also wenn ich wirklich früher so in meiner Hochphase war das echt, klar, man hat dann schon intensiv auch Schwimmen trainiert, aber die Beine waren danach halt wieder frisch. Also das kann ich dir nur empfehlen, da irgendwie dir auch vielleicht als Tipp an der Stelle einen Verein zu suchen oder einen Trainer, wenn du Schwimmen lernen willst. Das ist eine super Ergänzung auch zum Rest. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Aber bevor wir jetzt zum Triathlon abschweifen, über den ich natürlich auch sehr gerne sprechen würde, als eigensessener Triathlet, würde ich gerne nochmal auf die Wettkämpfe eingehen. Also weil wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, und durchklingen lassen. Ich glaube, die Anforderungen zwischen einem, ich sage mal, Halbmarathon, Marathon auf der Straße und im Trail sind ja durchaus unterschiedlich. Ich würde, glaube ich, Pepsi als erstes fragen, wo siehst du da so die Main Differences, die Hauptunterschiede, wenn es auf den Trail-Wettkampf geht?
Also dadurch, dass ich ja, wie vorhin gesagt, verschiedenste Arten von Wettkämpfen schon mitgemacht habe, kann ich sagen, dass es in der Leistungsklasse, wo ich unterwegs bin, bei so Trail-Wettkämpfen eigentlich am familiärsten, am kollegialsten und auch am entspanntesten zugeht. Ja, wenn man sich jetzt nicht irgendwie in die 7-Stunden-Marathon-Finisher, die dann irgendwie mit was gibt's da, Ananas auf dem Kopf oder Dinosaurier-Kostüm, dann ist, glaube ich, so dieser Start von einem längeren Trailrennen so der coolste Ort, an den ich mich gerade von den ganzen Startblöcken wähnen würde. Also da ist wirklich so, dass man einfach den Leuten auch ansieht, dass sie gerne draußen sind, wenn man das mal so formulieren möchte. Die Stimmung ist oft so, dadurch, dass die Läufe, die werden zwar auch immer größer, aber ein Schluck kleiner sind als jetzt irgendwie ein Berlin-Marathon oder vielleicht sogar Valencia, ist es einfach irgendwie ein bisschen familiärer. Und ja, im Prinzip ist es auch schön, wenn man dann während des Laufes unterwegs ist und die Versorgungsstationen jetzt nicht irgendwie Pappbecher mit leuchtenden Getränken sind, sondern, also der letzte Lauf, den ich gemacht habe, da gab es halt einfach so Jausenplatten, so mit Wurstaufschnitt und Käsewürfel und gut gelaunte Hüttenwirte und so. Also das ist schon eher, wie gesagt, natürlich auch je nach Leistungsklasse, wenn man da halt nur vorbeischießt und sich ärgert, dass es irgendwie keine Gele gestellt bekommt. Aber sonst ist es schon einfach eins lockerer und eins entspannter, glaube ich.
Das heißt, wer gern festspart, sollte eher Trailläufer sein dann quasi.
Auch deswegen kann man die Pace nicht richtig berechnen, weil je nachdem, was es da gibt, braucht man Messer und Gabel.
Stimmt,
oder
ist, ja langsam. Ja,
ist die okay. Suppe zu heiß? Kann alles sein.
Vielleicht gibt es dann auch mal noch eine halbe dazu.
Ja. Luca, wie nimmst du so die Straßenläufe wahr? Wie war das so bei deinem ersten Halbmarathon vom Feeling her?
Also den ersten Halbmarathon bin ich in München gelaufen, den Generali-Halbmarathon. Und wir waren da dann tatsächlich auch in Startblock A gestanden und da rings um einen rum. Ja,
die war Fußballer so, ganz demütig.
Was mache ich hier eigentlich? So, wenn es dann hier wirklich diese 3-Inch-Split-Shorts und dieses Singlet und sowas von schmal und eigentlich so, also mega windschnittig und du dachtest dir, okay, habe ich überhaupt gar keinen Auftrag hier. Und dann reiht man sich erstmal schon so 12 Reihen nach hinten und sucht sich dann erstmal so seine Pace. Nee, ist verrückt. Also ich kann Pepsi da absolut verstehen, der sagt, okay, dann bin ich da mit super lustigen Leuten unterwegs und dann hat man da auch wirklich seinen Spaß. Ich finde aber tatsächlich auch, dass umso weiter im Startblock man nach hinten kommt, umso entspannter wird auch da die Community. Weil es halt dann einfach nicht so wahnsinnig auf Leistung ist und das dann wirklich auch dann mehr, wirklich auch ein Community-Ding ist. Also auch mittlerweile hast du in den unterschiedlichsten Städten irgendwie riesen Community-Runs, die veranstaltet werden unter der Woche und da treffen sich dann auch die Leute oder auch die Leute, die dann nicht den Wettkampf mitlaufen, treffen sich dann irgendwo in der Cheering-Zone und es ist halt dann einfach eine super Stimmung, ne? Und ich glaube, das ist jetzt im Vergleich zum Trailrunning tatsächlich ein bisschen größer, so gerade so, wenn man in Richtung Ziel läuft in München, da ist halt dann eine Cheering oder eine riesengroße Gruppe, die die Leute anfeuert nach der anderen und es pusht einen dann halt noch extrem nach vorne. Mhm. Und ja, wir sind alle irgendwo nicht in einem Leistungssegment, wo man sagt, da läuft man wirklich um den Sieg mit und das soll man ja auch gar nicht. Am Ende des Tages soll man dann zufrieden mit seiner eigenen Leistung sein. Und es läuft so ja am Ende dann Tages ja noch Spaß machen.
Was ich glaube auf jeden Fall dazu sagen kann, ist egal, ob das jetzt ein kleiner oder ein großer Stadtlauf oder Hindernislauf oder Mehrtageslauf ist, ich finde das Gefühl im Startblock, egal ob das jetzt ein halber, ein ganzer, ein Ultra oder sowas ist und man sieht einfach, dass jeder, der da ist, im Idealfall und nicht irgendwie so ein arroganter Fußballer ist, der sich da lange Zeit drauf vorbereitet hat, dass sie da wirklich drauf hinfiebern, keine Ahnung, dann piepst überall die Pulsuhr, weil sie den Puls vom Nebenmann mit aufnimmt und jeder ist so ein bisschen, dann riecht so ein bisschen ätherisch, weil irgendein Älterer sich noch mit seinem Franzbranntwein vorbereitet hat oder so und diese Stimmung und dieses Gefühl, dass alle jetzt unbedingt los wollen und dann bevor es losgeht, der Countdown und jeder läuft schon mal einen Schritt vor. Also ich glaube, das eint das Ganze und das entschädigt dann auch so für, keine Ahnung, frühes Aufstehen unter der Woche, wenn man noch eine Einheit reinkriegen will oder einfach auch, wenn man dann im Regen starten muss und dann das, was du sagst, Luca, die Leute, ob das jetzt irgendwie an einer Unterführung in der Stadt ist und dir irgendeine Band entgegenspielt oder ob es einfach ein einsamer Almötzi ist, der nach einem langen Anstieg im Wald steht und seine Kuhglocke läutet, das ist einfach cool zu sehen, wie egal wo das ist, das ist doch irgendwie das eint. Also das finde ich schon, da bin ich immer ganz rührselig und super empfänglich für solche Sachen und freue mich dann immer, dass cool. Da einfach so die Energie mit da ist. So egal, ob man läuft oder nicht läuft, das ist schon was Besonderes.
Du merkst halt, es haben alle einfach Bock, alle haben Bock und machen ja. Das Gleiche und haben Bock aufs Gleiche. Ich fand das immer ganz eindrücklich, als ich das erste Mal beim Zugspitzlauf mitgelaufen bin oder im Zugspitz-Ultra. Das war wirklich so, also das war 2014, glaube ich. Also da war irgendwie, kanntest du jeden im Zelt und es war wirklich noch so, du laberst, auf einmal geht's, puff, oh, Lauf geht los und jetzt dann, zack, geht's mal los. Und ich finde halt, also das ist geil, aber ich finde es auch geil, wenn du im Startblock vor einem großen Stadtmarathon stehst und wirklich so 5 Minuten vorher alle so ein bisschen leiser werden, alle auf ihre Uhren gucken, dass sie ja alle dann auch beim Startschuss auf die Uhr draufklicken und du hast so eine Spannung einfach irgendwie. Ja. Also ist es schon anders, glaube ich, in den Sportarten, aber auch irgendwie, also ist beides geil einfach. Also so ist so meine Wahrnehmung immer gewesen.
Was tatsächlich am meisten Kraft gegeben hat, wirklich bei den Läufen, sind halt wirklich diese kleinen Kinder, die diese Schilder mal hochhalten mit Tap to Power. Ja. Das ist einfach das Beste, ne? Und da kann man dann doch immer wieder was rausholen. Und das finde ich immer so schön, dass sich da die Leute, die auch nicht mitlaufen, einfach eine Begeisterung dafür entwickeln und sich da auch hinstellen und was vorbereiten dazu. Und das finde ich einfach Wahnsinn, ne? Ja.
Toll. Vor allem ist halt die Namen auf die Stadtnummern mit drauf gedruckt werden. Also das ist eine meiner ersten Kindheitserinnerungen, dass ich meinen Vater bei dem Stadtlauf begleitet habe und wir dann halt irgendwann bei so einer Wasserausgabe halt mitgeholfen haben. Und als dann die ersten Namen drauf standen und du dann irgendwie der Rainer und die Steffi wirklich mit Namen ansprechen kannst bei Kilometer 33, die eh gerade schon irgendwie am Stock gehen, das ist schon cool. Und andersrum auch. Also das ist schon was Besonderes, das stimmt.
Sich daran beim Halbmarathon, da war ich war voll überrascht, wie viele Leute mich da kennen, ja. Aber ich geblickt habe, dass der Name draufsteht, ja. Das ist voll. Ich finde, das ist generell bei so längeren Sachen, auch beim Radsport, wenn der Name auf dem Rücken draufsteht und du fährst in der Gruppe, es ist halt super cool. Du hast halt gleich ein anderes Miteinander, auch wenn du irgendwie zusammen unterwegs bist. Jetzt beim Laufen ist es weniger so, aber genau, dieses persönliche, also das pusht einen auch super, ja, super stark, ja. Aber mir ist auch dieses Startblockgefühl, also beim Straßenlauf zumindest so, man merkt auch irgendwie, wenn man dann nach einem Kilometer auf die Uhr schaut, oh fuck, irgendwie 20 Sekunden zu schnell gelaufen, weil man so voller Adrenalin ist, aber ich mache ein bisschen langsamer, ja, nee. Aber ich finde, ihr habt jetzt alle drei, auch Jörn, so sehr schön Werbung für generell das Laufen gemacht. Und der nächste Block wäre so ein bisschen an Leute, die das noch nicht machen und vielleicht das noch nicht kennen und sich überlegen, hey, Runner's High, was heißt das überhaupt? Kann ich mir nicht vorstellen, dass das Spaß machen kann. Also wieso fängt man mit dem Laufen an? Was würdet ihr sagen, was bringt euch das Laufen generell? Und kann ich direkt Trailrunning machen? Sollte ich mit Straßenlauf anfangen? Ist Trailrunning überhaupt schwieriger als Straßenlauf technisch gesehen und so weiter? Ja, wie macht ihr Werbung für euren Sport? Ja.
Neben den Wettkämpfen, die machen es natürlich aus. Ja. Nee, ich würde einfach jedem empfehlen, einfach das Laufen anzufangen, der einfach auch Bock auf draußen hat. Also tatsächlich ist es wirklich einfach so ein Ausgleich schaffen zur Arbeit. Man unterschätzt das manchmal, wie wichtig oder Sport dann doch sein kann zu einem stressigen Büroalltag, wenn man den ganzen Tag sitzt, einfach abends dann nochmal die Schuhe anzuziehen und einfach nochmal rauszugehen. Es muss ja auch nicht tatsächlich, wie gesagt, der superschnelle Lauf sein, sondern einfach auch rausgehen und einfach ein langsames Joggen. Was das ausmacht und was das auch an Lebensgefühl einen gibt, und da kann ich einfach nur eben das empfehlen und sagen, hier schnür die Laufschuhe und raus mit dir und probier's aus.
Ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit einer Serie, die jeder geil findet. Und man selber schaut die erste Folge an und denkt sich, hey, was soll hier denn so cool sein? Und hörst immer, bleib dabei, da muss ich reingucken und so. Und natürlich, Luca, Jan, Domi, ich meine, wir alle wissen, was uns der Sport geben kann oder wie es ist, wenn man dann heimkommt. Aber, also, keine Ahnung, wenn mir jetzt einer sagt, abends nochmal Steuererklärung machen, ist richtig geil. Mach das mal 4 Wochen lang, dann wird's irgendwann cool. Weiß ich nicht, ob ich damit noch halte. Ich würde glaube, Luca, das, was du vorhin gesagt hast, ich glaube, die sicherste Art oder auch so die niedrigste Schwelle hat man tatsächlich bei irgendwelchen Lauftreffs oder Laufgruppen. Also in jeder größeren Stadt gibt's ja irgendwelche Community Runs und so. Und ich glaube, dass da der Start am besten gelingt oder am leichtesten fällt, weil, keine Ahnung, also braucht man sich's vormachen. Wenn ich jetzt weiß, ich will vor der Arbeit laufen und es regnet und es ist dunkel und ich weiß, dass danach erstmal alles nass und dreckig ist, ich nehme meistens nur den Hund mit und muss dann erstmal alles wieder putzen, da brauche ich jetzt nicht irgendwie groß Werbung für machen. Das ist erst cool, wenn man wieder da ist. Also von dem her glaube ich, dass man, wenn man ein bisschen ein Körpergefühl hat, sich auf seinen Körper verlassen kann, drauf hört, wenn er zu viel hat oder so, dass man einfach mal los kann. Und dann ist ja auch keine Schande, wenn man irgendwie intervallmäßig geht und joggt und geht und joggt. Und wenn man das dann ein bisschen trackt oder ein bisschen, keine Ahnung, jedes Handy, jede Uhr macht das ja automatisch, wenn man das ein bisschen Woche über Woche gegenüberstellt und dann merkt, hey, da tut sich was. Und dann kommen automatisch noch die Sachen, Luca, die du gesagt hast, die irgendwie mental, ätherisch, seelisch, wie auch immer, dazukommen. Ich glaube, dann muss man sich eh keine Gedanken mehr machen zum Loslaufen. Aber so mit so einer Gruppe oder mit einem Kumpel, so Luca, oder mit einer Partnerin, glaube ich, ist das ganz cool.
Und vor allen Dingen, ich glaube, das darf man keine Angst haben, weil, also so wie ich die Lauf-Community kenne, wir haben alle mal so angefangen, Also außer hier gewisse Fußballer im Nein, Spaß beiseite. Aber ich meine, wir haben ja, die haben, also so wie ich die Lauf-Community wahrnehme und kenne, ist da volles Verständnis da, dass jeder mal klein angefangen hat, weil es eben allen so ging. Also jeder hat mal das erste Mal seine Laufschuhe geschnürt und hat sich nach dem ersten Kilometer gefragt, mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Und deshalb sollte man da, glaube ich, auch als Laufeinsteiger keine Angst haben, sich da irgendeiner Community anzuschließen, das einfach mal auszuprobieren. Da braucht man, glaube ich, ja, keine Angst haben.
Ja. Wie auch eingangs dieser innere Schweinehund erwähnt, ist es einfach Verpflichtung schaffen, tatsächlich. Also wirklich, wenn man so sagt, okay, ich habe einfach einen Lauftreff in meiner Stadt, der ist immer am Donnerstag um 18 Uhr und ich verpflichte mich einfach da hinzugehen und mich mit den Leuten dort einfach zu connecten, dann ist das auch nochmal ein Schritt, wo ich sage, ich habe heute eigentlich überhaupt gar keinen Bock. Ja, aber da gehe ich hin, weil die Leute sind dort lustig.
Mhm.
Und dort einfach dann Freundschaften zu schließen, Leute zu finden, mit denen man sich auch so über Tech-Specs unterhalten kann. Ne? Also neuester Laufschuh, was kommt gerade raus, wo habe ich mich angemeldet und so weiter.
Mhm.
Das schafft halt dann irgendwie so ein bisschen.
Ja. Leute. Wir haben das auch bei uns in der Arbeit tatsächlich. Ich habe mich jetzt ausgeklinkt, halt ein paar Wochen. Die treffen sich, also das ist wirklich, die treffen sich auch im Winter immer um 6.45 Uhr, um dann irgendwie 8 Kilometer zu laufen. Die haben es aber gut gemacht. Die haben so eine Strecke, wo du halt einfach auch früher mal umdrehen kannst oder was auch immer. Deswegen, das sind dann, man muss sich nicht vergleichen. Jeder kann zu seinem Tempo laufen. Irgendwelche Pärchen finden sich immer. Und ja, also das stimmt. Als ich da mitgemacht habe, ich habe jedes Mal gedacht, Alter, jetzt muss ich mir dann extra einen Wecker stellen, um da mit denen zu laufen. Aber man macht's halt. Und irgendwie ist es auch danach immer wieder cool. Und ja, wie bei allem, die Routine. Wenn man man muss halt 1 bis 2 Monate durchhalten, aber dann ist die Routine da. Ja.
Und was halt immer hilft, geile neue Klamotten und Schuhe kaufen.
Auf jeden Fall.
Das meiste Glück mit 100%.
Bei bergfreunde.de natürlich. Ist klar. Pepsi, Frage an dich. Kann ich auch gleich Trailrunner sein?
Ich glaube, ja. Also es muss jetzt keiner, der irgendwie, glaube ich, am Wald oder am Berg wohnt, in die Stadt fahren, um mit Laufen anzufangen. Ich glaube, diese große Trennung gab es auch lange nicht. Also wenn ich mich da irgendwie zurückerinnere, als ich irgendwie 7, 8 Jahre alt war und mein Vater halt in der Stadt seine Wettkämpfe gemacht haben, also der hat auch am Wald trainiert und ist auch mal irgendwie einen Single Trail hochgelaufen. Also ich glaube, dass das, dass es sich eh irgendwie organisch entwickelt, dass es gar nicht so getrennt ist, wie es jetzt irgendwie aussieht. Also es gibt ja nicht nur Asphalt oder Geröll, sondern es gibt ja Waldwege und sonst was dazwischen. Und ich glaube, dass man da jede Freiheit hat, den Untergrund zu wählen, der einem Spaß macht. Und normalerweise, wenn man mit dem Gedanken spielt, irgendwie was für die Ausdauer zu machen oder Sport zu machen und die Natur mag, ich glaube, dass es fast irgendwie automatisch geht, dass man dann entweder lieber gern schnell läuft und irgendwie guckt, wie sind die Bedingungen, dass ich so schnell wie möglich laufen kann, oder eben der mehr dieses umweltmäßige, bergige, verschiedene Untergründe mag, dann suche ich mir das. Also ich glaube, dass man sich dann nicht so früh entscheiden muss.
Ich glaube, da auch nochmal so ein letzter Gedanke dazu, zu sagen, ja, ich glaube, du kannst auch gleich Trailrunner sein, aber generell, wenn jemand sagt, ich gehe raus und lauf, dann bist du auch erstmal ein Läufer, weil ich habe so viele, ich kenne so viele Leute, die sagen, die schauen sich irgendwie meine Zeiten an oder die schauten irgendwie den Wettkampf an, den ich mache und sagen, und denen, wenn ich vorschlage, hey, lass da mal gemeinsam laufen gehen, naja, da kann ich doch gar nicht mithalten. Na, darum geht's ja gar nicht, sondern es soll ja am Ende einfach Spaß machen und ich würde dir nicht davonlaufen. Also sprich, zieh einfach deine Laufschuhe an, geh einfach raus und dann bist du auch schon Läufer. Ne?
Ja.
So egal was du läufst, ob du Trail läufst, ob du Road läufst, da bist du dann schon Läufer. Ne?
Ja, wie es auch gemeint wird. Ja. Ist so ein bisschen, ist auch schwammig geworden, zumindest so in einem Midi-Bereich zwischen, also jetzt nicht Ultra Trail oder Ultra Road Runner. Gibt es trotzdem so ein bisschen, das ist jetzt tatsächlich leider schon unser letzter Blog, ja, bevor wir dann irgendwie zur Verabschiedung gehen, aber gibt es so eine Trennung, wo hört Straße auf, wo fängt Trail an, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt schon auf jeden Fall, also wenn du das machst, das ist Trailrunning und davor ist es irgendwie Laufen oder so, oder würdet ihr beide sagen, naja, nee, also was halt bei mir vom Haus ist oder was bei mir im Urlaub oder auf Reisen vorhanden ist, das laufe ich, egal was es ist.
Also ich glaube, ein Punkt, wo man den Trailrunner gut von einem Straßenläufer unterscheiden kann, ist irgendwie so Stöcke dabei haben. Entweder er macht so ein Intervall zwischen Nordic Walking und Joggen, aber normalerweise ist so, also für mich ist so der Unterschied, wenn ich jetzt weiß, ich bin irgendwie in der Stadt unterwegs, dann habe ich eigentlich weniger so Zeug dabei wie Rucksack, Getränke, Essen, Erste-Hilfe-Set und Notfallpack oder so. Und wenn ich weiß, ich ich plane jetzt einen Trailrun zu machen, dann bin ich einfach ein bisschen anders ausgerichtet. Aber so diese harte Grenze, ich glaube, da können wir mal die betreffenden Fragen, wir kriegen, glaube ich, pro Person eine unterschiedliche Antwort zu den anderen. Also.
Ja. Allein, weil sich ja auch schon der Trail so, also nicht komplett unterscheiden lassen kann. Ne? Also klar, ja. ich kann Asphalt von Kies unterscheiden, aber ist Kies dann schon Trail oder eben nicht? Ne?
Also. Genau, das ist die Frage. Also ich frage mich auch mit Schuhen. Also ist das vielleicht die Grenze? Ich jogge jetzt in die Arbeit immer durch den Wald und habe jetzt so Pseudo-Trailrunning-Schuhe, aber würde es trotzdem noch als Joggen bezeichnen. Also das ist wirklich auch, glaube ich, Ansichtssache sein.
Ich glaube, es ist aber auch so ein bisschen Teil einer Selbstidentifikation. Also ich habe es gestern irgendwie im Vorgespräch irgendwie so für mich festgehalten, dass ich gesagt habe, naja, wenn ich Straßenläufer bin, gehe ich vielleicht auch mal gern auf den Trail, aber ich trainiere halt eher auf den Marathon, heißt, ich trainiere eher mal auch Intervalle auf der Bahn oder halt im Feld auf meinem 1 Kilometer Flachstück. Und wenn ich Trailläufer bin oder mich als Trailläufer identifiziere, dann gehe ich natürlich auch mal flachlaufen, aber eher als Ergänzung oder weil ich gerade halt keine Zeit habe, noch eine halbe Stunde auf die Alp zu fahren, um mal einen Trail zu laufen. Aber ich mache Trail-Wettkämpfe und gehe dann sonntags, gucke ich, dass ich meinen langen Lauf halt auf der Alp mache oder in den Bergen oder wo auch immer. Ich glaube, es ist eher so ein bisschen ein Thema des Selbstverständnisses. Und wir kommen dann immer wieder darauf zurück, was wir auch schon ein paar Mal gesagt haben, wenn du rausgehst und läufst, bist du erstmal ein Läufer. Und das, was du dich dann selbst siehst, mein Gott, feel free to do whatever you like, würde ich sagen.
Das trifft super.
So, trainingstechnisch ist das, also ich sehe da Vorteile, wenn man es kombiniert, Straße und Trailrun. Also einfach, ja, also ich nehme es, also was, wie seht ihr das? Ja.
Also ich glaube schon, dass es auch wichtig ist für die Muskulatur, einfach auch mal neue Trainingsreize zu schaffen. Und da kann das auf jeden Fall ergänzend wirken. Also wenn ich stellenweise nur noch normale Grundlagenausdauer trainiere und immer den gleichen Bewegungsablauf habe, dann tut meine Muskulatur das ja auch dementsprechend gut, einfach mal neue Reize zu bekommen, indem ich mal in den Trail laufe, indem ich mal vielleicht es doch höher geht und ich irgendwie andere Muskulatur vielleicht beanspruchen muss. Und ich glaube, das ist dann gesamtheitlich, bringt einen das definitiv weiter.
Und andersrum natürlich auch. Also wenn ich jetzt wirklich ein bisschen ambitionierter am Berg unterwegs sein will oder am Trail, dann muss ich irgendwann zwangsläufig an der Grundschnelligkeit arbeiten und die muss ich halt erstmal auf die Straße bringen. Also und in dem Fall halt wahrscheinlich wirklich auf die Straße, weil es da um eine Zeit in einem gewissen Tempo geht. Und das ist natürlich am besten. Also ich kenne viele, die auch wirklich, um ihre Trail-Performance zu stützen, irgendwelche Bahnläufe machen oder wirklich auch mal irgendwie schnell durch die Stadt oder einfach an irgendwelchen Flüssen entlang oder so. Also von dem her glaube ich, dass das in beide Richtungen ganz gut funktioniert. Wenn man jetzt wirklich, ich glaube, je näher man in die Spitze geht, desto sortenreiner wird, glaube ich, das Training. Also ich weiß jetzt nicht, ob irgendwie ein Amanal Petros ganz wichtig über Wurzeltrails seine Uphill-Meter sammelt. aber grundsätzlich führt das, glaube ich, wieder zurück zu dem, was der Jörn meinte. Ich glaube, wenn man mich irgendwie unter der Woche irgendwo laufen sieht, weiß man nicht, ob ich jetzt auf einen Stadtmarathon oder auf einen Trail oder auf die nächste große Wanderung trainiere. Also,
ja. Ich glaube, ein Punkt, den ich nochmal kurz reinnehmen wollen würde, es hört sich jetzt alles immer so cool an, wir schaffen alle unsere Ziele und natürlich unsere Zeiten. Aber ich glaube, es gibt ja auch immer mal so ein paar Motivationslöcher, wo der Schweinehund dann vielleicht doch mal ein bisschen stärker ist oder das Wetter nicht so gut oder was auch immer. Wie geht ihr damit um? Also wenn ihr mal sagt, oh, ich habe heute irgendwie keinen Bock, laufen zu gehen oder auch längerfristig so, es macht keinen Spaß und ist anstrengend. Wie handhabt ihr das?
So wie der Pepsi das auf der Berghütte dann gemeint hat, die Feschbarblatter. Es ist dann vielleicht bei mir abends dann doch die Pizza, wo man weiß, ja, ich habe was gemacht, ich habe mir jetzt definitiv die Pizza verdient. Das ist die eine Motivation und die andere Motivation ist dann einfach zu sagen, okay, Verpflichtung schaffen, mit den Kumpels raus. Oder meine erste Verpflichtung, die ich mir damals geschaffen hat, war einfach, aus dem Nichts habe ich gedacht, ich muss mich zum Halbmarathon anmelden. Ne? Und dann weiß man, okay, ich muss und dann hilft es nicht mehr und dann muss man da einfach durch.
Ich habe ganz oft die Regel, es läuft mal 1 Kilometer und guck, wie es ist. Also ich habe zum einen einen externen Motivator daheim, der hat 4 Beine und braunes Fell. Das heißt, ich muss eh raus und ob ich dann irgendwie normale Schuhe oder Laufschuhe anziehe, schenkt sich recht wenig. Aber so die Grundregel ist eigentlich jetzt mal, es läuft mal 1 Kilometer und wenn es wirklich, wirklich nichts ist, dann bleib stehen und lässt dich abholen. Aber es ist meistens so, dass so die ersten 10 Minuten, bis man dann irgendwie so im Flow ist und so, dass sie dann funktionieren. Und ansonsten in dem Leistungsbereich ist vielleicht auch nicht verkehrt, wenn man stattdessen dann nochmal aufs Rad steigt oder pumpen geht oder wegen mir auch so eine Alibi-Meditations-Regenerationseinheit macht und sich auf den Rücken legt und tief durchatmet. Also ich glaube, dass das das Schöne daran ist, dass man ja nicht irgendwie in einer Mannschaft was schuldet oder irgendjemand anders mit trainieren muss, wie bei anderen Sportarten. Das, was der Luca ganz am Anfang meinte, diese Flexibilität. Dann gibt es natürlich diesen Satz, entweder du leidest im Training oder im Wettkampf, aber wenn da jetzt nichts am Horizont steht, ist, glaube ich, auch mal okay, das Tempo rauszunehmen oder sich mal anstatt mit der Strecke selber laufenderweise zu beschäftigen, vielleicht mal gucken, welche Carbonplatte mich noch schneller macht, ohne dass ich trainiere oder so.
Ja, es gibt ja verschiedene Motivationsarten auch. Also ich bin ganz klar auch so wie Luca, so ich will Wettkämpfe machen und da will ich gut sein, das motiviert mich. Ich weiß, ich habe in 3 Monaten will ich was machen, dann bin ich jetzt dran. Andere machen aber Sport einfach des Sportwegens. Meine Frau zum Beispiel. Also wir sind ja komplett anders von der Motivation und ihr geht einfach, sie braucht dann einen schönen Weg. Also wenn wir auf der Straße laufen, wenn sie mal mitlaufen geht, dann nach 5 Kilometern sagt sie, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt nach Hause. Dann sitzt mir auf den Trail und sie läuft mir davon. Ja? Also da ist, es ist so, es gibt ganz viele, man muss für sich rausfinden, was einen motiviert. Und das dann, wenn man das weiß, bei mir war es früher die Pizza auch, wo ich noch keine Ahnung hatte, ich bin immer laufen gegangen. Mit Laufklamotten, Partypizza Margherita XL gekauft, war kontraproduktiv. Aber ich bin das erste halbe Jahr, hat mich dran gelassen dann so beim Laufen. Das war so mein Einstieg damals vor Jahren. Ja, also es verändert sich auch im Laufe der Zeit. Ja.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Ja, ist ja der Kuchen. Ja,
gut, auch ein bisschen weniger inzwischen, weil man merkt es dann doch, wenn man in ein gewisses Alter kommt, dass das auch nicht so einfach geht. Aber ja, ich glaube, bei mir war es auch lange Zeit tatsächlich die Futterei, beziehungsweise schon auch ja die Wettkämpfe einfach. Also ich habe das immer gern gemacht, gar nicht so sehr, um mich jetzt mit anderen zu messen, sondern um mich mit mir selbst zu messen. Und Wettkämpfe waren da für mich schon immer ein sehr, 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 sehr guter Motivator. Wir kommen so langsam, aber sicher, sneaky, sneaky, zum Ende der Folge, was mich oder uns jetzt noch interessieren würde. Wie geht's denn weiter bei euch? Also Luca, wir haben schon gehört, Halbmarathon steht an, Marathon auch. Was gibt's so für Zeitziele? Was hast du dir gesetzt?
Also Halbmarathon ist der Metropolmarathon in Nürnberg führt. Also grenzübergreifend. Hört sich mal super schön an, aber Nürnberg und Fürth sind jetzt nicht so, die sich gut leiten können. Nee, wird ein super Event. Zielzeit, ich trainiere auf eine Stunde unter 1:30. Tough, den ersten bin ich mit Stunde 35 gelaufen, sollte machbar sein, es sind nochmal 5 Minuten. Ja, die Intervalle, die müssen es bringen, die müssen es einfach bringen.
Ist ein flacher Lauf oder ist der, wie viel Meter hat der?
Boah, ich habe das Höhenprofil gar nicht im Kopf tatsächlich. Ja. Geht aber. Also es ist jetzt nicht Berlin oder ist jetzt nicht, ich glaube, ähnlich wie München müsste es sein.
Cool. Und für den Marathon? Hast du da schon überlegt, in welche Richtung es geht?
Ja, Marathon auf jeden Fall unter 4 Stunden. Da habe ich aber tatsächlich noch keinen Erfahrungswert, wie gut oder schlecht das eingeschätzt ist. Ja, also ich glaube, 3 Stunden 45 ist, glaube ich, irgendwo realistisch. Auf die Distanz natürlich gerechnet. Schauen wir mal, wie es ist. Und ich glaube, da ist es auch einfach, sich selbst challengen, die Distanz challengen tatsächlich, weil die Distanz bin ich bisher noch nicht gelaufen. Und einfach das Event mitnehmen. Also es ist ja tatsächlich, jetzt muss ich doch mal kurz Werbung machen für New Balance. Ist ja auch von New Balance gesponsert. Da darf ich immer ein bisschen promoten und Werbung machen für. Und das ist von denen gesponsert und da werden super viele vor Ort sein, die man dann auch kennt. Und das heißt, es wird auch so ein riesen Community-Ding. Und ich glaube, das ist auch das, was einen da super motiviert. Und dann verbringen wir da einfach ein schönes Wochenende. Im besten Fall wird es dann noch ein bisschen warm sein, weil es ist im Dezember. Wir werden sehen.
Und bei Pepsi?
Pepsi, schaut es bei dir
aus. Hast du was? Hast du Zeit für sowas überhaupt?
Kommt drauf an, wen man fragt natürlich. Wenn es ums Training geht, habe ich keine Zeit, aber für so Läufe schon. Tatsächlich schiebe ich schon relativ lange den Watzmann vor mir her. Und ich weiß nicht, ob ich den Anton Palzer einholen kann, aber ich würde den gern einfach mal so schnell wie möglich überschreiten. Und das ist, glaube ich, so vom Mix her ganz cool, weil da gibt es ja diese Parkplatzrunde, das sind irgendwie paar 20 Kilometer und dann eben einmal oben drüber. Und es wäre schön, wenn man das so in einem halben Tag mal fertig bekommt. Und da geht es dann eben darum, mal so ein paar Wochenenden rauszusuchen, die tendenziell Platz hätten oder mal spontan 2 Tage Urlaub einreichen, runterfahren, wenn es gut ausschaut. das ist sowas, wo ich ganz gerne hätte. Ich hatte ein bisschen Pech dieses Jahr mit dem, also das erste Quartal war eigentlich durch irgendeine bisschen so eine Krankheit so geprägt. Das heißt, jetzt erstmal wieder langsame Kilometer sammeln, ein bisschen reinkommen und dann erstmal ganz lose sowas anfangen. Und vielleicht gegen Ende der Saison nochmal irgendwie einen Lauf, so um die 50 mal rum. Aber ist jetzt noch nicht so super strukturiert mit Zielzeit und Schuhauswahl. Das kommt jetzt wieder.
Schön, ja. War ein richtig schönes Gespräch. Vielen Dank.
Voll,
kommen jetzt zum Ende. Leider schon. Obwohl wir schon länger gemacht haben, als wir eigentlich wollten, aber es ist uns egal. genau, was wir aber immer drin haben, ist am Ende noch die Lieblings-Outdoor-Songs unserer Gäste. Wenn ihr diese denn habt, dürft ihr diese denn dann nennen und dann kommen die in unsere Playlist bei Spotify.
Luca, hast du eins? Carbon Superstar.
Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich was aus dem Techno-Bereich nehme oder ob ich dann doch eher was Entspanntes, Outdoor-mäßiges nehme. Ich habe mich fürs Outdoor-mäßige entschieden. Okay, du kriegst zwei Pepsi, dann kannst du es dir aussuchen. Also das eine ist, das ist von Olli Alexander, das Lied Desire. Das hat gibt's auf Spotify einen super guten Techno-Remix. Und der bedient super schnelle Läufe, also auf jeden Fall machen. Und wenn es dann doch das etwas entspanntere sein soll, dann 17 Going Under von Sam Fender. Hör mal beide rein und sag mir dann, wie schnell du bist.
Ja. Weiß ich gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich habe so ein super langsames Stoner-Rock-Lied. Das passenderweise Am I Going Up heißt. Das ist von All Them Witches. Und es ist so ein Durchhaltelied, so ein bisschen so ein Grind-Lied. Also das ist relativ zäh, relativ schleppend, tiefe, schwere Gitarren, so wie sich dann die Schritte auch anfühlen.
Ja. Gut für schnelle Anstiege.
Oder einfach nur so Anstiege. Nee, aber das ist so, das taucht manchmal so unter. Also das ist ganz schön. Also ja.
Cool. Packen wir drauf.
Auf jeden Fall.
Ja. Hey, danke dafür, dass es draufpackt.
Ja, kein Problem. Ja.
Ja, danke für das schöne Gespräch. War sehr, sehr unterhaltsam, sehr witzig.
Ja, vielen Dank.
Pepsi, ich warte eigentlich immer noch auf die Einladung, dass wir jetzt mal dann zusammen den Trail laufen.
Können wir mal mach mal Community-Treff, Pepsi. Mach mal, dann kommen wir alle vier und gehen dann laufen.
Ein Bild. Ich lade so offensiv. Ich lade immer so offensiv Leute ein und keiner springt drauf an. Aber sehr gerne, suche ich eine kleine Runde raus.
Ja,
top.
Cool.
Schön. Ja, dann.
Puh, gut. That's it, Freunde. Pepsi, Luca, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Hat uns, ich glaube, das spreche ich für uns beide, aber Domi darf das gerne auch noch mal gleich sagen, viel, viel Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. Ich glaube, das hätte auch noch eine Stunde länger werden können, aber da wäre uns die Regie aufs Dach gestiegen. Von mir aus dann nochmal ganz, ganz herzlichen Dank.
Ja, von mir dasselbe, was Jörn gesagt hat. Genau. und alle weiteren Fragen jetzt an Pepsi oder Luca oder auch an uns, wie ihr mögt, könnt ihr über Instagram oder auch über die E-Mail-Adresse podcast@bergfreunde.de stellen. Die werden dann noch beantwortet.
Genau. Und alle weiteren Infos zur Folge findet ihr in den Shownotes. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge gerade raus angekommen.
Danke an euch Bergfreunde da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr könnt euch auch heute wieder spannende Eindrücke aus der Folge mitnehmen.
Für uns geht's jetzt wieder raus und wir hören uns dann hoffentlich zur nächsten Folge.
Bis dahin, macht's gut.
Euer Jörn
und euer Domi.
Ciao.